in dieser Themenreihe Dein Herz predigt Dominik heute nicht über einen fortlaufenden Bibelabschnitt, wie es vielleicht sonst bei uns üblicher ist, sondern dieses Mal in dieser Themenreihe geht es um einzelne Verse aus einem Buch im Alten Testament, was ganz viele Weisheiten und Sprüche beinhaltet und bewahrt. Und logischerweise heißt dieses Buch dann auch die Sprüche. Und jetzt ist es so, es gibt viele verschiedene Bibeln, es gibt viele Übersetzungen und inhaltlich geht es aber immer um das Gleiche. Aber es gab zum Beispiel Luther, der hat die eine geschrieben und dann gab es noch viele andere und ich werde dir jetzt 4 verschiedene Übersetzungen vorlesen und du hast auf deinem Platz so ein Kärtchen und das ist dieser Vers für heute. Und ich werde diesen Vers vorlesen und dann noch 3 weitere. Sprüche 16, Vers 2. Der Mensch hält alles, was er tut, für richtig. Der Herr aber prüft die Beweggründe. Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Jeder meint, sein Verhalten sei fehlerlos, doch der Herr prüft die Geister. Der Mensch hält sich selbst für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Worte des lebendigen Gottes.
Ich möchte gerne zu Beginn noch mit euch beten, bevor ich predige. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du der bist, der jetzt da ist. Wir haben das gerade gesungen, dass du der Einzige bist. Dass du der Einzige bist, von dem wir glauben, von dem ich glaube, dass du meinem Leben Bedeutung geben kannst, die größer ist. Und die über das, was ich hier in den nächsten vielleicht noch 50, 60 Jahren habe, darüber hinaus Bedeutung gibt. Du bist der Einzige. Und du bist der Einzige, der jetzt sprechen kann, der mein Herz, der unsere Herzen berühren kann. Und das wünschen wir uns und darum bete ich, Herr. Amen. Bernhard Madoff. Ein Mann aus ganz bescheidenen Verhältnissen, kommt wirklich von, also seine Eltern haben irgendeinen Betrieb, der ist pleite gegangen, Mann von ganz weit unten. Und sein Lebenstraum ist schon immer gewesen, ich möchte ein Unternehmer werden, okay? Ich möchte mal eine große Firma haben. Und er gründet mit 22 Jahren eine Investmentfirma, hat dafür $5,000, die er sich mühevoll zusammengespart hat durch irgendwelche Ferienjobs und irgendwelche Aktivitäten. Mühevoll 5.000 Euro investiert die und gründet so eine Investmentfirma. Und es stellt sich heraus, dass er unglaublich viel Geschick hat. Er hat eine Nase, einen Riecher für gute Geschäfte, hat einen absoluten Geschäftssinn und innerhalb der nächsten Jahre entwickelt sich richtig rasant was bei ihm. Die Firma wird größer, er bildet verschiedene Konglomerate, es wird ein richtiges Ding und er kommt in die höchsten Ebenen sozusagen der Welt, also eigentlich der gesamten Weltelite. Er wird Multimilliardär, hat richtig, richtig viel Kohle, hat viel zu sagen, hat viel Einfluss in der US-amerikanischen Politik, hat dort so seine Leute, spinnt seine Fäden als Lobbyist, ist unglaublich hoch angesehen, ist wohltätig engagiert, spendet Kohle. Also ein Mann so von, versteht ihr, so ein Mann, wo du sagst, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, das ist so dieser American Dream, dieser Mann, der hat es geschafft, von ganz klein ganz groß zu werden. 2008 kommt raus, dass dieser Mann weltweit eines der größten Betrugssysteme betrieben hat, mehrere Millionen Menschen um ihr Geld gebracht hat und der Anlagebetrug, den er begangen hat, hat $60 Milliarden Schaden verursacht. Er hat weltweit Leute mit einem interessanten System, was schon ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte alt ist, auf gut Deutsch gesagt verarscht. Hat ihnen das Geld aus der Tasche gezogen und im Gericht fällt das Urteil, dass er 150 Jahre ins Gefängnis muss. Na, das ist Amerika halt, ne? 150 Jahre ins Gefängnis, Scheidung, ja, seine Frau lässt sich von ihm scheiden, sein Sohn begeht daraufhin Suizid, sein ältester, sein jüngerer Sohn stirbt 2014 an Krebs. Und er wird im Gefängnis sterben. Von ganz oben so steil nach unten. Und immer wenn im Studium von diesem Mann die Rede war und wir uns ein bisschen angeschaut haben, wie der sein Geld gemacht hat, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, das heißt, wenn ich mir angucke, wie der seine Kohle gemacht hat, dann war das war ein richtig gutes System. Und eine Frage, die mir immer wieder kam, ist, warum? Wie kommt ein Mann, versteht ihr, der von ganz oben, von ganz unten, wo du merkst, der ist doch eigentlich bodenständig, der weiß, wie das Leben ist, wenn man nicht viel hat. Wie kommt dieser Mann dazu, irgendwann die halbe Welt um den Finger zu drehen? Und interessanterweise, das war einer der Gründe Gründe, man ist nicht sicher, ob es Ursache oder ihr Folge war, der Finanzkrise 2008-09. Es war ein ganz maßgeblicher Mann, der daran im negativen Sinne beteiligt war. Und ich habe mich gefragt, du stehst doch nicht eines Morgens früh auf und sagst, heute verarsche ich die halbe Welt. Das kommt dir doch nicht über Nacht. Du bist doch nicht ein anständiger Mann und dann über Nacht denkst du, jetzt hau ich mal hier richtig auf den Putz. Was ging in diesem Mann vor sich? Und das ist genau der Fokus, den wir mit dieser Themenreihe haben, dein Herz. Was steckt hinter den Dingen, die du tust? Hier drüben ist noch diese schöne, ihr da drüben könnt es nicht sehen, das tut mir leid, aber das ist ja gar nicht so ganz so wichtig. Hier drüben steht von vor 2 Wochen noch so eine Tafel, dass wir gesagt haben, unser Verhalten resultiert immer am Ende aus unserem Herzen, wie auch immer das läuft. Es ist schon was in uns angelegt, was dann irgendwann dazu führt, dass wir die Dinge tun, die wir tun. Dass wir so fühlen, wie wir fühlen. Und die Frage ist, was ist in diesem Mann und was ist in uns, dass wir so sind, wie wir sind? Dass wir das tun, was wir tun. Das ist der Fokus dieser Themenreihe. Und wenn wir als Kirche von Herz reden, Daniel hat es vor 2 Wochen schon erklärt, dann meinen wir damit in erster Linie den Sitz unserer tiefsten Überzeugungen. Das, was unseren inneren Menschen, so wird es mal gesagt, das heißt unsere Kommandozentrale, das, was am Ende darüber entscheidet, wie wir fühlen und aus dem das alles entspringt sozusagen. Das ist, wenn wir vom Herz reden. Und mein erster Punkt, den ich mir mit euch anschauen will, ist, da nennt sich ein trügerisches Herz. Und die Frage ist, wann geht's los? Wann kommt so ein Mann, der von so weit unten kommt, auf die Idee, alten Leuten, die selber wenig haben, über eine ganz perfide Masche so viel Geld aus der Tasche zu ziehen? Und ich sagte, wie es ganz einfach losgeht. Es kann sich jeder herreimen. Es beginnt irgendwann mit dem ersten Euro. Es beginnt mit der ersten Person, die du verscheißerst. Es beginnt mit der ersten Notlüge. Es beginnt mit der, vielleicht in deinem Leben, beginnt mit der ersten Frau, die dir in Gedanken kommt und die immer wieder kommt und die irgendwann so attraktiv und schön wird, dass sie schöner wird als deine eigene Frau. Und du fängst an, Kompromisse zu machen. Es geht los mit dem ersten Gedanken. Und er entwickelt seine Kreise und er wird größer. Es beginnt mit dem ersten krummen Geschäft auf Arbeit, vorbei an der Steuer. Es beginnt immer mit dem ersten kleinen Kompromiss, mit dem ersten Gedanken. Und es gewinnt eine Eigendynamik. Und irgendwann, das ist das Verrückte, wirst du das, was du tust und fühlst, automatisch für richtig halten. Ganz wichtig. Du wirst, wenn du Dinge häufig genug tust, wirst du sie für richtig halten. Okay? Dein Denken und dein Handeln schaffen Realitäten. Dein Denken und Handeln schaffen Realitäten. Dieser Bernhard Madoff, der hat nie Reue gezeigt. Der lebt noch. Er hat seinen ganzen Privatbesitz verloren, also fast alles, ein bisschen was hat er behalten, aber für seine Verhältnisse hat er alles verloren. Seine Familie hat sich aufgelöst und er wird im Gefängnis sterben. Und es kam an keiner einzigen Stelle ein Wort von Reue. Warum? Ja, weil er im Inneren davon überzeugt ist, und das hat er auch mehrmals schon so gesagt, dass das, was er getan hat, nicht falsch war. Versteht ihr? Obwohl alle äußeren Lebensumstände, alle Entwicklungen in seinem Leben, obwohl der gesunde Menschenverstand sagt, hast du sie noch alle? Wenn das so sehr zu deinem eigenen wird, wird es zu deinem Normal. Und du lebst darin. Dein Denken und Handeln schaffen Realitäten. Und genau das ist das, was der erste Teil von Sprüche 16, Vers 2 sagt, was auf euren Karten steht und was Johanna so vorgelesen hat. Der Mensch hält alles, was er tut, für richtig. Kaum einer wird irgendwas tun, du wirst irgendwie nicht bewusst Dinge tun, von denen du genau sagst, die sind eigentlich falsch. Ja? Beziehungsweise wirst du danach immer wissen und gute Gründe haben, warum du dich so entschieden hast, wie du dich entschieden hast. Du wirst rechtfertigen, warum du so reagiert hast, wie du reagiert hast. Du wirst Gründe finden. Eine ganz glorreiche Geschichte aus meinem Leben, die so, ja, ganz so glorreich sind nicht. Ich bin da immer noch ein bisschen geteilter Meinung. Andere sagen, sie waren nicht so gut. Bevor ich in der Kirche hier war, war ich in einer anderen Kirche für ein paar Jugendliche zuständig und habe die ein bisschen begleitet und die Jugendgruppe geleitet. Und ich hatte zu Silvester mal vor 5 Jahren oder 6 Jahren einen meiner glorreichsten Momente. Da kam mir die wunderbare Idee, dass wir doch mit so einem, es gab genügend Leute, die La Bombas hatten, da gehörte ich nicht dazu, aber ich wusste dann die Dynamik zu steuern und ich habe eine Person animiert, mit so einem La Bomba eine Sektflasche im Gemeindegrundstück hinten hochzujagen. Und diese Glasflaschen, die sprengen ja so schön weg und das ist wunderbar. Und alle waren begeistert, also eine Horde von Jungs, die kann man da leichter zu begeistern. Dann standen wir um die Flasche, haben das Ding reingesteckt, also angezündet reingesteckt, ums Leben gelaufen, hinter der Wand versteckt. Es hat gerumst und alle haben sich gefreut und gejubelt, sind hingerannt. Es war nichts mehr da, außer ein paar kleine Glassplitter, dass dann nächstes Jahr die Kinder drüber laufen über die Wiese. Soweit haben wir nicht gedacht. Aber der Punkt ist, dass dann irgendein Freund von mir mit seinem Handy an die Hauswand leuchtet und sagt, Dominik, war der Riss in der Fensterscheibe schon? Und ich, nee. Und dann gehen wir weiter und in der Fensterscheibe und in der Fensterscheibe. Und am Ende war es so, dass von der Hauswand sozusagen die Hälfte der Fenster irgendwie in Schlatz hatten, weil die Glasscherben halt so rangedonnert sind. Und ich fand an dem Abend immer noch gute Gründe, warum das eine gute Entscheidung war, das zu machen. Und ich fand es auch die Wochen danach noch sehr lustig, bis zu dem Moment, als ich mit Lutz, der so laut gelacht hat, dann dort stand und die Fenster ausbauen musste und die Rechnung gesehen habe und das bezahlen musste. Ab dem Moment habe ich gemerkt, dass meine Argumente irgendwie, dass es doch nicht vielleicht so ganz eine glorreiche Idee war. Versteht ihr? Der Mensch hält alles, was er tut, für richtig. Und du wirst genügend Gründe finden, warum du den größten Scheiß in deinem Leben rechtfertigen kannst. Aber der Vers geht ja weiter und jetzt wird es richtig interessant. Der Herr aber prüft die Beweggründe. Gott hat ein viel tieferes Interesse daran, was in deinem Herzen vor sich geht, was deine Motive sind, was die Dinge sind, die hinter deinen Tun stehen. Und das Verrückte ist, hier steht ein Aber. Gott aber prüft die Beweggründe. Und dieses Aber heißt, dass Gottes Bewertung deines Lebens und dessen, was er sieht in dir, ganz anders aussehen kann als deine eigene Bewertung. Gottes Bewertung kann ganz anders aussehen als deine eigene. Gott sagt hier von sich, wisst ihr, ich sehe so viel tiefer. Ich sehe so viel tiefer in deine Kommandozentrale, in deine Software, in das, was dich treibt. So tief wirst du niemals selber schauen. Ich, und das ist das Thema, ich bin dein Herzenskenner. Ich weiß, was dich antreibt. Ich weiß, was dich motiviert, Dinge zu tun. Wenn das hier steht, dass der Herr die Beweggründe prüft, dann kann prüfen übersetzt werden auch mit sowas wie wiegen, abwiegen, abwägen. Und das kann im Sinne von, also das meint wirklich, dass man was mit einer Waage abwiegen kann. Und die beiden Jungs bringen mir jetzt gleich mal was hoch. Im ersten Teil der Bibel gibt es nämlich eine ziemlich krasse Story, in der sagt Gott sehr deutlich zu einem König, im Buch Daniel steht es, sagt Gott, du bist auf der Waage gewogen, macht's nicht kaputt. Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Er sagt, sehr schön, ich rechtfertige mich kurz, ich bin sonst kein blauer Biertrinker, ja, mag das nicht so, aber die Flasche war schön groß. Also, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Okay, und was Gott diesem König vermitteln will, ist der Gedanke, wiegen. Also das heißt, wenn ich wissen will, was meine Bierflasche wert ist und wie viel ich dafür bezahle, dann stelle ich hier irgendwelche Gewichte drauf, so lang, logischerweise, bis das sich irgendwie ausgleicht. Ich habe schon probiert, ich werde das nicht hinkriegen jetzt. Der Punkt ist, erst wenn das in der Waage ist, werde ich irgendwie wissen, wie viel ich tatsächlich zu bezahlen habe. Und irgendwann gleicht sich das aus und dann weiß ich, wie viel meine Flasche wert ist. Und Gott sagt, wenn ich anfange zu wiegen, wenn ich anfange zu prüfen, wenn ich anfange, all das, was du in deinem Leben mitbringst, auf die Waage zu legen, was sagt er zu dem König? Du bist zu leicht befunden. Hier ist all das, was mein Maßstab ist, was ich als Gott glaube, dass es für dich gut ist. das bin ich. All das, was ich mitbringe als Gott an Gewicht. Wenn ich mich auf die Waage stelle, ich sehe dich nicht mehr, so weit oben hängst du. Du bist zu leicht. Und ich kann verstehen, dass wenn du noch nicht so lange hier bist oder heute vielleicht das erste Mal da bist und sagst mit Gott, ich habe da Probleme, ich zweifle da oder ich bin überhaupt noch nicht, ich weiß überhaupt nicht, wer dieser Gott ist, dann kann ich verstehen, dass das, was ich jetzt sage, irgendwie so hart wirkt oder irgendwie vielleicht verschreckend. Ich wünsche mir, dass du mir so ein bisschen dein Vertrauen gibst, es wird wieder besser. Wenn hier in einem Spruch steht, dass Gott die Beweggründe prüft, deine Motive, was dich antreibt, was in deinem Herzen ist, zu welchem Ergebnis muss er kommen? Zu dem gleichen Ergebnis wie bei dem König. Zu dem er sagt, am Ende ist all das, was du mitbringst und all das, was ich in deinem Leben sehe, viel zu leicht. Es entspricht mir nicht. Ich sehe so viele Dinge, die mir nicht entsprechen. Und das ist egal, ob du dich interessanterweise als Christ bezeichnest oder nicht. Ich glaube, insgeheim denken viele von uns, am Ende zählt das, was ich tue. Am Ende zählt doch das, versteht ihr? Ich glaube, dass da am Ende, dass, wenn ich moralisch lebe und wenn ich mich doch irgendwie an die Regeln halte und wenn ich doch die richtigen Dinge für wahr halte und die richtige Theologie habe und irgendwie, versteht ihr, und selbst wenn es keinen Gott gibt, wenn du sagst, es gibt keinen Gott, am Ende glaubst du doch irgendwie, dass das, was du tust, zählt. Und dass es vielleicht, wenn es doch irgendwie einen Gott gibt, ins Gewicht fällt. Und dass es dir das irgendwie anrechnen wird. Gott sagt, alles, was du tust oder was ich sehe in deinem Leben, in der Tiefe, entspricht mir nicht. Ist mir zu leicht. Weil selbst unter den besten Taten können falsche Motive stecken. Selbst wenn ich mich bei meiner Frau entschuldige für was, kann sein, dass ich doch einfach nur meine Ruhe will. Dass ich doch einfach keinen Bock habe, diese Diskussion mit ihr auszutragen. Deshalb entschuldige ich mich ganz billig. Habe ich meine Ruhe. Aber Gott prüft die Motive und sieht, was dahinter steht. Und ich weiß, das ist eine frustrierende Bestandsaufnahme, weil es eben genau diesen ersten Punkt bestätigt. Unser Herz ist ein trügerisches Herz und wir können ihm eigentlich nicht vertrauen. Und es ist die Frage, was ist eine gute Haltung zu unserem Herz? Wie gehen wir mit unserem Herzen um? Und bevor ich das euch sage und groß mache, möchte ich mit euch zwei Fehler anschauen im Umgang mit unserem trügerischen Herzen. Das ist mein zweiter Punkt. Zwei Fehler im Umgang mit unserem trügerischen Herzen. Und der Fehler 1 ist Leichtfertigkeit. Und damit meine ich einen zu oberflächlichen Umgang mit deinem Herzen. Im zweiten Teil der Bibel schreibt Paulus, das war so ein ganz großer Prediger und Missionar, schreibt einen unglaublich spannenden Satz über sich selbst. Da steht, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, ich Paulus, ne, doch ich bin dadurch noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der über mich urteilt. Ich finde es übelst stark, von einem Christen sich hinzustellen, der damals in der damaligen Welt so viel Einfluss hatte auf fast alle Kirchen, die es gab. Und der sich hinstellt und sagt, nur weil ich glaube, dass ich ganz okay bin, kann Gottes Bewertung ganz anders aussehen. Nur weil ich in meinem Leben keine Schuld sehe, heißt es noch lange nicht, dass Gott keine sieht. Und nur weil du und ich vielleicht schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs sind, wenn du das für dich in Anspruch nimmst, heißt es noch lange nicht, dass wir uns irgendwann hinstellen kommen und an einen Punkt kommen, wo wir sagen von uns aus, irgendwie, ich muss mich jetzt mit den Dingen versteht ihr, ich habe so die Standardthemen abgehakt. Schön, was hier in der Kirche erzählt oder was mir in anderen Kirchen erzählt wird, das weiß ich schon. Ja, ich widme mich den höheren theologischen Themen. Daniel hat vor 2 Wochen sehr deutlich gesagt, dass wenn du in deinem Herzen auf die Schliche kommen willst, dass du dir Zeit nehmen musst, über dich nachzudenken, zu reflektieren. Dir Zeit nehmen musst, zu überlegen, wo kommt es her, dass ich manchmal so gleichgültig bin und manchmal so aufbrausend. Wo kommt es her, dass es mich so kratzt, wenn andere an mir vorbeiziehen und besser sind als ich? Wo kommt es her? Du brauchst diese Zeit, um über dich nachzudenken. Und wisst ihr, ich habe den Eindruck, dass wir manchmal glauben, das nicht nötig zu haben. Und ich begegne in letzter Zeit viel zu viel Christen. Ich sage das mal sehr hart zu dir, wenn du für dich das in Anspruch nimmst. Ich begegne in letzter Zeit viel zu viel Christen, die mir viel zu viel wissen und die mir viel zu viel reden. Ich begegne zu vielen Christen, die mir genau das sagen, das, was ihr hier in der Kirche, ist cool für die Anfänger. Ich habe das irgendwie alles verstanden. Und ich begegne zu vielen Christen, die mir glauben, Wissende zu sein und nicht mehr Lernende. Und immer wenn ein Problem aufkommt, sofort eine geistliche Lösung haben, auf jede Frage irgendeine Antwort und sofort immer Bescheid wissen. Ich begegne zu vielen von diesen Menschen, weil ich mir selber begegne. Und eigentlich ist das, was in deinem Herzen wohnt und in meinem Herzen, glaube ich, an vielen Stellen großer Stolz. Weil wir unser eigenes Herz nur so oberflächlich kennen. Und wenn dann Leute von außen auf uns Christen gucken, und vielleicht bist du heute hier und guckst so von außen, dann stellen sie fest, dass das manchmal, was in uns zu sehen ist und was wir manchmal so geistlich daherlabern, nur Stolz ist. Und mit unserem Leben sich oft wenig verbindet. Und das macht eine Kirche und das macht Glaube und das macht Gott sowas von unattraktiv. Und es tut mir leid, wenn du heute hier bist und bist solchen Christen begegnet. Wahrscheinlich bist du mir begegnet. Ich nehme mich damit rein. Mein eigenes Herz viel zu oberflächlich zu kennen. Und irgendwie zu glauben, das alles schon gerafft zu haben. Und Kirche und so, das ist für die anderen. Mit meinem eigenen Herz leichtfertig umzugehen, kann aber auch ganz anders aussehen. Es kann auch so aussehen, dass ich glaube, dass wenn ich kein Problem mit Dingen habe, wenn mein Gewissen bei gewissen Dingen nicht anspringt, dass dann auch Gott kein Problem damit hat. Versteht ihr? Mein Maßstab ist eigentlich Gottes Maßstab. Und wenn ich kein Problem damit habe, das und es von mir rechtfertigen kann, dass ich eben Geschäfte vorbei an der Steuer mache, dann ist es doch okay. Und wenn ich kein Problem damit habe, bei meiner Versicherung Angaben zu machen, obwohl ich genau weiß, die sind eigentlich unsauber, dann ist es doch okay. Und wenn ich, versteht ihr, wenn ich den Staat bescheiße, ist es okay, weil er zieht mir das aus den Taschen. Irgendwie habe ich den Eindruck, die eine Seite von Christen hat mir auf jede Frage eine Antwort und weiß immer alles sehr genau und die andere Seite von Christen glaubt, am Ende ist es egal, wie ich lebe. Gott findet das gut, was ich gut finde. Und ich glaube, wenn wir so umgehen mit uns selber und wenn du das feststellst, diese Tendenzen in deinem Herzen, dann kann es sein, dass es notwendig ist, tiefer darüber nachzudenken, wo diese Dinge herkommen. Und diese Empfehlung von Daniel ernst zu nehmen, nachzudenken über dich. Und dich zu fragen, wie sieht meine Beziehung zu Gott eigentlich aus? Und ich glaube, das machen wir zu wenig. Deswegen Fehler Nummer 1 war Leichtfertigkeit. Fehler Nummer 2, und das ist so ein bisschen die andere Seite, ist Selbstverurteilung. Also ein zu harter Umgang mit deinem Herzen. Und ein anderer großer Mann, der zum engsten Kreis von Jesu Jüngern gehörte, war Johannes. Und der schreibt einen unglaublich schönen Satz. Und als ich den gelesen habe, so vor ein paar Wochen, als ich dann so angefangen habe, über die Predigt nachzudenken, an dem bin ich hängen geblieben. Und da musste ich erstmal ein Stück drüber nachdenken. Weil Johannes schreibt in einem seiner Briefe, denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott ist größer und seine Größe barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Und er streicht wieder diese Gedanken, ihm ist nichts verborgen. Er erkennt alles. Aber wenn du dich bisher hier gesessen hast und dich gefragt hast, was ist das eigentlich für eine negative Predigt? Bäh. Was willst du von mir? Dann kann ich das ein bisschen nachvollziehen, weil das Problem ist, dass die eine Seite ein zu leichtfertiger Umgang ist, okay, zu oberflächlich. Und die andere Seite ist aber genauso schlecht, dieses, ich verurteile mich ständig selbst und ich gehe zu kritisch. Es ist krass, dass ich sowas sage, hätte ich nie gedacht. Ich gehe zu kritisch mit meinem Herzen um. Weil ich glaube, du kannst am Ende so viel über dein ganzes Leben nachdenken, dass es irgendwie zäh, zermürbend und am Ende traurig und bäh ist. Und lass mich das so selbstkritisch sagen, ich habe den Eindruck, ich selber transportiere viel zu stark dieses Bild oft. Und vielleicht transportieren auch unsere Gottesdienste und wir als Kirche, lasst uns das so selbstkritisch sagen, viel zu sehr dieses Bild. Weil wir nicht oberflächlich sein wollen, sind wir auf der anderen Seite zu kritisch. Und dann am Ende bleibt auch, wenn andere das sehen, von außen wieder, nur ein bitterer Beigeschmack, aber auf so einen Gott, wo ich mich so selber kasteien muss, hat natürlich keiner Bock. Vollkommen logisch. Und woran zeigt sich so ein zu harter Umgang mit meinem Herzen? Wisst ihr, bei mir ist es ein großer Punkt, an dem ich immer wieder zu kämpfen habe, ist der Umgang mit meinen eigenen Fehlern. Ich habe ein echtes Problem mit meinem Versagen. Ein Schulfreund von mir in der Grundschule, der war immer, über den ging es immer in der Klasse heiß her. Wir haben uns aber in der Freizeit relativ gut verstanden. Dann hat sich, als ich aufs Gymnasium ging, der Kontakt ein bisschen verloren. Hat aber bei meinen Eltern gleich um die Ecke gewohnt. Und ich, ein Moment, der mir immer noch in Erinnerung ist und der sich wahrscheinlich auch für mein Leben lang in meine Seele eingebrannt hat, ist, ich laufe so, das war glaube ich vor sechs Jahren, bei ihm am Haus vorbei und ich sehe ihn, wie er unter seinem Auto liegt und schraubt. Und er kommt kurz vor, sagt Hallo und ich sage, ah, hallo und bin irgendwie in Eile und laufe einfach weiter, obwohl in mir so der Gedanke war, bleib stehen, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit für ihn. Und ich laufe weiter und er fährt an diesem Abend auf eine Geburtstagsfeier, lässt sich zulaufen, fährt auf der A72 hinten mit Vollkarrara auf dem LKW drauf und stirbt. Und ich merke, dass es mir schwerfällt, damit umzugehen. Weil ich weiß, irgendwie fühle ich mich als Versager. Wo ich genau weiß, dass es irgendwie anders stimmt. Aber mir fällt es schwer, damit umzugehen. Und ich irgendwie, wenn ich Fehler begehe, und dann geht es mir so häufig, dass ich mich schäme. Mich schäme vor anderen. Mich schäme vor Gott. Vielleicht geht es dir so, dann traue ich mich nicht mehr hin. Dann traue ich mich nicht mehr zu beten. Dann glaube ich, erst eine gewisse Karenzzeit vergehen zu lassen, ehe ich wieder zu diesem Gott kommen kann. Weil so wie ich bin, mit meinem Dreck und mit meinem Scheiß, kann Gott mich doch nicht lieben. Und in mir dreht sich eine Spirale aus. Ich fühle mich schlecht, ich bin gereizt, ich komme nicht. Ich weiß nicht. Wie lange hängen deine Fehler dir nach? Wie sehr verzweifelst du über deine empfundene Unzulänglichkeit? Wie redest du von dir selber? Vielleicht ist es so ein defizitäres Reden, dass du immer wieder deine Schwächen und das, was du nicht kannst, nach oben spülen musst. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand lobt? Kannst du das annehmen? Versteht ihr, wenn es am Ende nur noch darum geht, das letzte Schnipsel Schuld in meinem Leben zu finden und das letzte, so tief in meiner Seele zu wühlen, dass es mir eigentlich nur noch schlecht geht und ich irgendwie glaube, Christsein ist nur noch so eine lästige Pflicht am Ende doch, dann ist es genauso falsch wie ein zu oberflächlicher Umgang mit meinem Herzen. Und so ein selbstverurteilender Umgang kann noch viel weitere Kreise ziehen, als ich das gerade beschrieben habe. Vielleicht glaubst du deshalb, weil du glaubst, selber nicht gut genug zu sein, dich immer anderen beweisen zu müssen. Und immer ins Schaufenster zu stellen, was du kannst. Und du redest darüber, was du tust und was du machst und wie du dich engagierst und wie du dich einsetzt und auf welchen Hochzeiten du tanzt. Du kannst nicht Nein sagen, weil du dir ja selber was beweisen musst, weil du das Defizit füllen musst. Keine Ahnung, was hinter diesem, versteht ihr, diesem selbstverurteilenden Gedanken, wie mit ich muss noch eine Schippe mehr drauflegen, um irgendwie diesem Anspruch gerecht zu werden. Weißt du, was das in deinem Leben ist? Ihr merkt, diese Auswirkungen können so unterschiedlich sein. Am Ende steht immer dahinter. Ich gehe vielleicht ein Stück weit zu kritisch mit meinem eigenen Herzen um. Und wisst ihr, was wir bei all dem merken, ob wir es zu leichtfertig tun oder mit so einer zu kritischen Haltung? Am Ende merken wir doch, dass wir uns die Wahrheit über unser eigenes Herz niemals selbst sagen können. Du kannst noch so viel über dich nachdenken. Du kannst noch so viel in dich gehen. Du kannst noch so viel. Du wirst dir am Ende die Wahrheit über dein eigenes Leben niemals selbst sagen können. Und deshalb ist mein letzter Punkt mir so wichtig. Was ist Gottes Perspektive auf unser Herz? Gott und dein Herz. Wisst ihr, diese Spannung, die wir nie so ganz auflösen können, die du jetzt vielleicht also empfindest, diese Spannung, die wir nie auflösen können, ist am Ende, nach wie vor steht das Problem, dass wenn Gott unser Herz prüft und reinschaut und sagt, ich sehe das, ich kenne dein Herz, dann wird er am Ende immer dieses Urteil fällen müssen, du bist zu leicht. Es wird nicht ausreichen, um meinen Standard zu erfüllen. Und wisst ihr, was die richtige Reaktion darauf ist? Traurigkeit. Und die ist berechtigt. Eine Traurigkeit über dein eigenes Herz. Ein Betroffensein, ein Weinen. Und ich will dich fragen, kennst du das aus deinem Leben? Dass du mal an der Stelle stehst, wo das, oder dass du mal in deinem Leben mal an die Stelle kamst, wo du gesagt hast, ja, ich muss irgendwie vor Gott darüber mal heulen. Und ich bin betroffen über mich selber. Und ich glaube, es ist egal, ob du Christ bist oder nicht, an der Stelle wieder. Ich glaube, jeder von euch kommt in seinem Leben an einen Punkt, wo so eine leise Stimme an dir kratzt und die dir sagt, ob das dein eigenes Versagen ist wie bei mir oder ob das eine Ehe ist, die du geschrottet hast oder wo du nicht da bist, wo du dir vorstellst oder ob du bei deinen Kindern versagt hast und jetzt fällst du auf die Füße oder ob du eigentlich keine tiefen Freundschaften hast oder ob du krank wirst. Es gibt Punkte in deinem Leben und da nagt diese Stimme an dir und sie wird dich fragen, was ist in deinem Leben? Und ich wünsche dir, dass du diese Frage zulässt, dass du diese leise Stimme zulässt und dass du dich fragst, will ich eigentlich selber ehrlich sein zu mir? Will ich diesen Gedanken zulassen, dass es in mir, meinem Herzen tiefere Abgründe gibt, als ich mir jemals selber vorstellen könnte? Lass ich diesen Gedanken zu? Oder schiebe ich das einfach von dir weg? Und ich mache dir Mut, diese Stimmen zu hören. Aber diese Traurigkeit, jetzt kommt's und jetzt ist, das ist mir wichtig, dass ihr das mitkriegt, jetzt den Dreh sozusagen. Aber wir bleiben nicht bei dieser Traurigkeit stehen, wenn es um unser Herz geht, okay? Wir bleiben da nicht stehen. Sondern das Wichtige ist, dass, und das sagt der Vers auf euren Plätzen nochmal, wenn wir es mit einer anderen Perspektive lesen, sagt er ja, Gott weiß sowieso schon dein Versagen, okay? Gott, er prüft dein Herz und er kennt es doch sowieso schon. Und für Gott ist dein Versagen irgendwie kein Neuland. Und das ist für mich, für mein eigenes Herz immer übelst wichtig, mir das zu sagen. Für Gott ist mein Versagen kein Neuland. Gott steht nicht da und sagt, ui. Wenn ich das gewusst hätte, was ich mir mit dir für einen Sack einkaufe, hätte ich mir das mit dem Kreuz nochmal anders überlegt. Deine Schuld überrascht Gott nicht. Und das ist das unglaublich Positive an diesem Vers. Neben all dem anderen, was ich jetzt gesagt habe. Deine Schuld überrascht Gott nicht. Und Gott sagt auch nicht, leg mal ein bisschen was auf die Waage drauf. Beweis mal ein bisschen was, was du jetzt drauf hast. Versteht ihr, Christsein ist mehr als ein moralischer Kodex, den du hältst. Oder gar kein moralischer Kodex am Ende, den du hältst. Christsein ist auch nicht so ein Verhaltensregelsatz, an den du glaubst. Christsein ist auch nicht das Richtige für wahr zu halten oder irgendwas. Christsein ist auch nicht eine zweite Chance. Wo es heißt, jetzt lauf mal los und jetzt beweis mal, dass du es richtig kannst. So nach dem Motto, jetzt mach mal keine Fehler mehr und jetzt streng dich mal an und jetzt häng dich mal rein. Wir wollen mit dieser Themenreihe, das ist mir ganz wichtig, nicht bezwecken, dass ihr nach Hause geht und dass wir alle ganz depressiv sind und alle ganz traurig zu Hause sitzen, sondern und uns selber schlecht machen, sondern das, weil wir irgendwie scheitern, sondern das unfassbar großartig ist, dass Gott mit unserem Scheitern rechnet und dass er den größten Scheiß in meinem Leben schon dazu benutzt hat, um sich irgendwie groß zu machen. Dein Herz gefällt Gott. Gott sagt, dein Herz gefällt mir, wenn du annimmst, dass ich dir ein neues schenken will. Versteht ihr? Nicht, weil du erst dein Leben aufräumen musst. Nicht, weil du erst alles ergründet haben musst, was in deinem Herzen ist. Das ist mir wichtig, dass er das heute mit nach Hause nimmt. Sondern, weil ich mich dir schenke. Gott schenkt sich dir. Und Gott vergibt dir nicht nur. Er vergibt nicht nur, was du in deinem Herzen hast, sondern er macht dich perfekt. Er macht dich perfekt. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst als Christ? Kannst du das über dich sagen? Überleg das mal. Gott hat mich perfekt. Ich bin perfekt. Gott sagt, ich tue das, was du hättest tun müssen. All das, was du hättest tun müssen. Ich lebe das Leben, was du hättest leben müssen. Damit du perfekt sein kannst. Versteht ihr, Gott sagt, du hast doch schon alles. Du bist doch schon schön. Ich liebe dich doch. Versteht ihr, manchmal packt uns als Christen so eine Freudlosigkeit und so eine Traurigkeit und so eine, also wie ich es jetzt hier wieder von vorn wahrnehme, so eine depressive Haltung, so eine, weil das stimmt, was ich gesagt habe, aber weil es am Ende dabei nicht bleibt, sondern weil Gott sagt am Kreuz, ich schenke mich dir. Und das ist der wichtigste Satz meiner Predigt, den ich dir jetzt bringe, und ich bitte, dass du den behältst. Oder dass du den irgendwie nochmal gedanklich mitliest. Du bist in Gottes Augen perfekt, denn es kommt nicht darauf an, wie stark du dein Herz Gott zuwendest, sondern dass er dir sein Herz schon längst zugewandt hat. Du bist perfekt in Gottes Augen, weil er dir sein Herz schon längst zugewandt hat, nicht weil du ihm dein Herz zuwendest. Und wenn du gerade in einer Situation stehst, wo du sagst, ich habe irgendwie versagt, ich zweifle irgendwie an Gott, dann lass dir diesen Satz irgendwie auf der Zunge zergehen. Es geht nicht darum, wie stark du dein Herz Gott zuwendest oder wie sehr du weißt, was in dir selber ist, sondern es geht darum, dass er dir schon längst alles geschenkt hat. Und die Frage ist nur, ob du das glaubst. Und diese Nachricht brauchst du als Christ immer wieder. Die brauche ich immer wieder als Christ. Mir fällt es oft schwer, das über mich selber zu sagen, so wie ich es formuliert habe. Ich hatte echt Probleme, es euch so hinzuschreiben. Und vielleicht geht es euch ähnlich. Aber ich glaube, genau das ist der Grund, warum irgendwie unser Gott und unser Glaube und unsere Kirche und unsere Gesellschaft so wenig attraktiv sind. Warum? Weil wir irgendwie keine Begeisterung haben. Versteht ihr? Wenn Christsein, und das meine ich, wenn Christsein am Ende nur so schwer ist, wenn es mit Gott unterwegs zu sein immer irgendwie nur mit, versteht ihr? So selbstkritisch mit mir sein immer und jedes Ding abwägen und so. Sorry, da hat keiner Bock drauf. Und ich glaube auch nicht, dass das der Weg ist und dass das richtig ist. Und dann machen andere Lebenskonzepte wesentlich mehr Freude und sind wesentlich attraktiver, kann ich gut nachvollziehen. Ich kann mir auch nicht anders erklären, wenn du jetzt als Christ hier sitzt und sagst, oh Mann, Alter, das ist schon wieder so eine Standardbotschaft. Ich kann mir nicht anders erklären, warum so wenige Christen mit so wenig Leidenschaft beten. Ich kann mir kaum anders erklären, warum so wenige Christen wirklich begeistert irgendwie die Bibel studieren. Ich kann mir kaum anders erklären, warum Christen genauso missmutig auf Arbeit gehen wie alle anderen. Und ich kann mir kaum erklären, warum Christen irgendwie genauso schlecht über Politik und Gesellschaft und in Facebook sonst was teilen, wo ich mir da den Kopf greife und mich frage, wenn sie das, weil sie das, glaube ich, nicht verstanden haben. Das ist keine Standardbotschaft, sondern es ist die Botschaft, die du jeden Tag brauchst. Und die dein Leben mit Gott, glaube ich, eine Attraktivität geben. Wo andere sagen, ich will das. Ich laufe dem natürlich hinterher, weil ich dich sehe. Ich glaube, wir sind oft so leidenschaftslos, weil wir nicht verstanden haben, wie Gott uns sieht. Und mit welchen Augen er unser Herz sieht, obwohl er es kennt. Versteht ihr? Ein ganz wertvoller Theologe, John Piper, hat mal in einem brillanten Buch von gesagt und geschrieben, Gott ist am meisten geehrt, wenn wir am glücklichsten in ihm sind. Gott ist am meisten dann geehrt, wenn wir am glücklichsten in ihm sind. Würdest du sagen, dass du glücklich bist in Gott und mit Gott unterwegs bist? Dass der Weg mit Gott zu gehen irgendwie eine Freude und eine Ehre ist für dich? Kannst du das sagen von dir selber? Weil du das eine verstanden hast, versteht ihr, was steht dahinter? Du hast verstanden, du bist in Gottes Augen perfekt. Denn es kommt nicht darauf an, wie sehr du und wie stark du dein Herz Gott zuwendest, sondern dass er dir seins schon längst zugewandt hat. Dein nächster Schritt. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich schäme mich oft für meine Fehler und für mein Versagen. Und mir fällt es schwer zu sagen, Dominik, wenn Gott sagt, Dominik, du bist schön in meinen Augen, ich kann das echt schlecht über mich annehmen. Weil meine Scham, und ich drehe mich dann häufig um meine Fehler und Defizite, und ihr werdet es manchmal in meinem Reden hören, wenn ihr mit mir unterwegs seid, da habe ich echt zu kämpfen. Geht es dir vielleicht auch so? Oder kannst du über dich selbst sagen, und das habe ich bewusst so verkürzt gesagt, kannst du über dich selbst sagen, wenn du das angenommen hast, und wenn du diese Traurigkeit schon mal in deinem Leben empfunden hast, dann wäre das die Frage an dich, kannst du dich über dich selber sagen, ich bin in Gottes Augen perfekt, weil er mir sein Leben schenkt, weil er das tut, was ich nicht tun kann. Oder findest du dich eher auf der anderen Seite wieder und gehst zu leichtfertig mit deinem Herzen um? Und übergehst du die leise Stimme, die dir sagt, du bist nicht so gut, wie du selbst von dir glaubst? Weil du irgendwie glaubst, alle Wahrheiten gefressen zu haben. Und zu wissen, wie das Leben läuft. Wo bist du da an welcher Stelle?